Deutschlandfunk, Medias Res.
Die geplante Erhöhung der Rundfunkbeiträge soll wegen der Corona-Krise verschoben werden. Diese Forderung schauen wir uns gleich mal ein bisschen näher an in den Medienthemen im Kulturnachmittag. Außerdem wollen wir wissen, welche Rolle Messenger-Dienste wie etwa Telegram bei den sogenannten Hygienedemos spielen. Und es geht nach Tschechien, wo ein neuer CNN-Kanal jetzt gestartet ist. Am Mikrofon ist weiter, geht mal Maleike. Cent mehr im Monat, so sollte ab dem nächsten Jahr der Rundfunkbeitrag in Deutschland gesteigert werden, auf dann insgesamt 18,36 Euro. Die Ministerpräsidentenkonferenz hatte sich darauf erst kürzlich verständigt, doch jetzt fordern einige Unionsabgeordnete in einem Brief an die Länderchefs, diese Erhöhung zu stoppen. Sie sei den Bürgern in der Corona-Krise nicht zu erklären. Christoph Sterz ist bei mir im Studio. Was genau steht denn drin in diesem Brief?
Da steht drin, dass der Rundfunkbeitrag eben nicht angehoben werden soll wie geplant. Sie haben es gesagt, es fordern insgesamt 12 Bundestagsabgeordnete von CDU und CSU. Ich habe mal reingeguckt, darunter sind 4 stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union, zum Beispiel Carsten Linnemann, kennt man auch als Vorsitzenden der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Außerdem die stellvertretende CDU-Vorsitzende Silvia Breher und dann auch noch Stefan Müller. Der ist parlamentarischer Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe, auch Initiator dieses Briefs. Und er hat mir gesagt, warum er sich zu dem Brief entschlossen hat.
Eine Gebührenerhöhung ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht vermittelbar. Wenn man sich ansieht, dass viele Menschen Angst um ihren Arbeitsplatz haben, dass in den Unternehmen gespart wird und auch Unternehmer um die Existenz ihres Betriebes fürchten müssen, ist es kaum vermittelbar, dass wir jetzt dann in dieser Zeit eine solche Gebührenerhöhung vornehmen.
Es geht also vor allem um Unternehmen und Arbeitnehmer. Und das erklärt auch, warum dieser Appell eher so Wirtschaftspolitiker unterschrieben haben und zum Beispiel die medienpolitische Sprecherin der Unionsfraktion gar nicht mit drin steht. Aber Müller sagt auch, dass es grundsätzlich um die Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geht, eben besonders in diesen Corona-Zeiten.
Ja, und die Pandemie ist dann auch der Grund, warum es jetzt eben genau diese Forderung gibt.
Ja, genau. Das hat viel damit zu tun. Das hat Stefan Müller ja auch gerade schon gesagt. Und das liegt auch sicherlich daran, dass sie davon ausgehen, jetzt damit Aufmerksamkeit zu bekommen. Bei uns klappt es ja jetzt in diesem Fall, bei der Bild-Zeitung hat es auch geklappt, da ist das auch erschienen. Und weil diese Forderungen aus der Union, das ist wichtig zu wissen, den Rundfunkbeitrag zu erhöhen, die sind gar nicht mal so neu. Also zumal der Bundestag auch überhaupt nicht für Medienpolitik zuständig ist, sondern eben die Bundesländer. Nur diese Forderungen, die passen halt jetzt sehr gut in die Zeit. Und zwar auch deshalb, weil in den nächsten Wochen und Monaten alle 16 Landtage der geplanten Erhöhung zustimmen müssen, also wirklich alle, und dann am Ende das auch nochmal alle 16 Landeschefinnen und Chefs unterschreiben müssen. Ja, und da ist eben im Moment einiges im Gange, vor allem in den Landtagen.
Das heißt, es steht noch gar nicht fest, dass alle Landtage zustimmen?
So ist das in Sachsen-Anhalt zum Beispiel, gibt es im Moment einige Erhöhungsskeptiker, von der CDU über die AfD bis sogar zur Linken und zur SPD. Wir haben darüber schon berichtet, und in Thüringen ist das auch alles andere als sicher, dass da die Abgeordneten zustimmen. Wir erinnern uns ja an die Geschichte von Bodo Ramelow und der zunächst gescheiterten Wahl. Das heißt, da ist dann auch die Frage, ob die Landtage da einer Erhöhung zustimmen von 17,50 Euro auf 18,36 Euro oder ob die das ablehnen, und damit hängt dann eben auch der aktuelle Brief zusammen.
Und was sagen eigentlich die Landesregierungen zu diesen Forderungen?
Die sind in Rundfunkfragen organisiert in der Rundfunkkommission der Länder. Rheinland-Pfalz Ministerpräsidentin Malu Dreyer ist da die Vorsitzende, von der SPD ist sie ja. Und sie hat unserer Redaktion in einem schriftlichen Statement mitgeteilt, dass sie wenig Verständnis für die Debatte hat, weil die Corona-Krise auch Auswirkungen auf die Finanzen der Medienhäuser habe, sodass auch den Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel Werbeeinnahmen wegbrechen und sich die Krise wahrscheinlich auch auf die Einnahmen durch den Rundfunkbeitrag auswirkt. auswirken. Also wer zum Beispiel Arbeitslosengeld 2 bezieht, kann sich ja befreien lassen. Und das könnte dann durch die Corona-Krise sein, dass das mehr Menschen sein werden. Und außerdem ist es so, dass die Landesregierung ja sich jetzt nicht die Erhöhung einfach so ausgedacht haben, sondern diese Summe hat vorher eine unabhängige Expertenkommission empfohlen. Davon dürfen die Länder auch nur im Ausnahmefall abweichen. Zum Beispiel, wenn die Beitragshöhe den freien Zugang zu Informationen zu erschweren droht. Und dann müsste das ja auch erstmal nachgewiesen werden.
Was sich ja auf jeden Fall sagen lässt, dass eine Nichterhöhung gegen den Willen von ARD, ZDF und auch Deutschlandradio wäre. Äußern sich die Rundfunkanstalten zu dem Brief der Bundestagsabgeordneten?
Nein, das tun sie nicht. ARD, ZDF und Deutschlandradio habe ich heute alle angefragt. Die wollen sich nicht zu dem Vorstoß äußern. Aber Tom Buro, der aktuelle ARD-Vorsitzende und WDR-Intendant, der hat heute der FAZ ein Interview gegeben. Und darin sagt er was zum Thema Sparen und verweist auf eine aktuelle gemeinsame Erklärung von ARD, ZDF und Deutschlandradio an die Landesregierung.
Wir bekräftigen darin auch, dass wir unsere Reformprojekte, die bis 2028 Einsparungen von mehr als 1 Milliarde Euro erbringen sollen, Schritt für Schritt umsetzen werden. Diese Maßnahmen kommen dem Beitragszahler direkt zugute, da diese Summe bei der Festlegung des Beitrages von der KEF berücksichtigt worden ist.
Und daraus lässt sich dann für mich zumindest auch rauslesen, dass die Rundfunkanstalten eher nicht sagen werden, dass sie auch mit weniger Geld auskommen. Das heißt, da wird es noch eine Menge zu diskutieren geben bei diesem Thema.
Wegen der Corona-Krise fordert eine Gruppe von Unionsabgeordneten die Erhöhung der Rundfunkgebühren zu verschieben. Christoph Sterz hat die Debatte für uns zusammengefasst. Dankeschön.
Wir erleben eine Polarisierung und Radikalisierung von Teilen, von einzelnen Milieus, die sich auch in ihre eigene Medienwelt zurückgezogen haben. Und da gilt es gewissermaßen gegenzuhalten, um das bessere Argument zu ringen, den Austausch zu suchen in dieser Mischung aus Diskursbereitschaft, aber eben auch Konfrontationsbereitschaft mit maximalem Respekt. Das wäre mein Ideal und ich darf ja Ideale verkünden als jemand, der sich hier aus einer Universität gewissermaßen zuschaltet.
Ja, das war der Medienwissenschaftler Professor Bernhard Pörksen heute Morgen im Deutschlandfunk hier bei uns zur Rolle der Medien bei den Berichten über die Demonstrationen am Wochenende. Und dass sich ein Großteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer tatsächlich überwiegend in ihren eigenen Medienwelten aufhalten, zeigt auch die Bedeutung, die Messenger-Dienste haben. Sie unterstützen die Protagonisten bei ihren Aktionen. Und wie genau, das weiß Stefan Römermann.
Technisch gesehen unterscheidet sich der Smartphone-Messenger-Dienst Telegram eigentlich kaum vom deutlich bekannteren Konkurrenten WhatsApp. Nutzer können mit Telegram genauso einfach wie mit WhatsApp Textnachrichten, Bilder und Videos verschicken oder auch Gruppen anlegen, um sich beispielsweise mit anderen Eltern einer Schulklasse oder Kita-Gruppe zu vernetzen. Doch die erlaubte Gruppengröße bei Telegram ist deutlich größer, erklärt Martin Ferensen vom Social Media Watch Blog.
Bei WhatsApp hat man eine Obergrenze von 256 Menschen, die man in einer Gruppe erreichen kann. Bei Telegram hingegen kann eine Gruppe bis zu 200.000 Mitglieder haben.
Solche halb privaten Telegram-Gruppen benutzen beispielsweise viele rechtsextreme Kreise, um sich innerhalb der Szene zu vernetzen, aber offenbar teilweise auch die Organisatoren von Corona-Demos. Zusätzlich gibt es bei Telegram aber auch noch die Möglichkeit, öffentliche Kanäle anzulegen, die Freunde und Fans abonnieren können. Besonders viel Zulauf hat die ehemalige Tagesschausprecherin Eva Herrmann. Ihr Kanal hat inzwischen über 100.000 Abonnenten und es werden gerade in diesen Wochen täglich mehr.
Und das ist eine Reichweite, die ihr WhatsApp so niemals bieten könnte. Und von daher natürlich für sie eine einfache Überlegung, welchen Kanal sie nutzt, um eben ihre kruden Botschaften unters Volk zu bringen.
Ähnlich wie der Sänger Xavier Naidu oder der ehemalige RBB-Moderator Ken Jebsen verteilt Hermann auf ihrem Kanal regelmäßig massenhaft Fotos, Videos und Texte. Oft auch aus eher zweifelhaften Quellen wie dem Sender Russia Today. Außerdem gibt es regelmäßig auch kürzere und längere Audiobotschaften. Und dabei ist offenbar auch für Hermann Microsoft-Gründer Bill Gates ein beliebtes Feindbild.
Das ist eine klare Kampfansage gegen die globale Impfallianz von Bill Gates und Angela Merkel und Co. Und ist eine aus meiner Sicht sehr hoffnungbringende Botschaft.
In der aktuellen Corona-Pandemie vermischen sich in den verschiedenen Telegram-Kanälen teilweise ältere Verschwörungstheorien von Impfkritikern mit einem Hauch von jüdischer Weltverschwörung. Zu lesen ist dann auch von einer angeblichen neuen Weltordnung, kurz NWO, beobachtet Daniel Laufer vom Online-Portal netzpolitik.org, der die Verschwörungsszene auf Telegram schon eine ganze Weile verfolgt.
Irgendwelche Leute könnten zwangsgeimpft werden und Bill Gates könnte dann dadurch womöglich einen Chip implantieren und derartige Sachen. Und dementsprechend ist das irgendwie auch eine gerade Linie von der Entwicklung, die vor einiger Zeit bereits begonnen hat, lange bevor das Coronavirus, wie wir es heute kennen, ein Thema war.
Doch gerade jetzt haben solche Verschwörungserzählungen offenbar für viele Menschen einen besonderen Reiz. Und so haben in den vergangenen Wochen viele entsprechende Kanäle bei Telegram extremen Zuwachs bekommen, manche gar ihre Nutzerzahlen in kurzer Zeit mehr als verdoppelt. Laufer hält diese Entwicklung für bedenklich, denn viele der neuen Nutzer hätten vorher vermutlich nicht viel mit Verschwörungstheorien zu tun gehabt. Doch Unsicherheit und die vielen offenen Fragen rund um die Corona-Pandemie machen vielen Menschen Angst. Und das mache Menschen besonders anfällig für vermeintlich einfache Antworten und Wahrheiten.
Dann hat vielleicht irgendjemand aus dem Bekanntenkreis einen Link geschickt, guckt ihr das mal an, und dann hat man da drauf geklickt und schon ist man in einer Gruppe wie bei den Corona-Rebellen. Und das birgt eine echte Gefahr, weil diese Verschwörungserzählungen letztendlich Folgen im echten Leben haben werden für diese Personen, die in diesen Glauben reinrutschen.
Solche Gefahren sieht auch Katharina Nokun, die in dieser Woche ein neues Buch über Verschwörungstheorien veröffentlicht. Natürlich würden solche Theorien auch weiterhin über Facebook, Twitter und YouTube verbreitet. Nur werden da Hassvideos, Fake News und aktuell auch Falschmeldungen zu Corona-Themen inzwischen deutlich häufiger gelöscht und Kanäle von prominenten Verschwörungstheoretikern auch zeitweise oder dauerhaft gesperrt, erzählt Nokun.
Aber klar ist, bei Telegram sind sie sich ziemlich sicher, dass sie da halt erstmal in Bezug auf Sperrungen wenig zu befürchten haben, weil die Plattform da auch eine sehr liberale Einstellung hat, beziehungsweise auch der öffentliche Druck vielleicht nicht so groß ist, ja.
Eine Regulierung ist allerdings bisher ohnehin schwierig, da die Kommunikation in Telegram-Gruppen und Kanälen eine Art halböffentlicher Raum ist. Die Kommunikation über Messenger-Dienste gilt schließlich als privat. Doch bei Telegram verschwimmen diese Grenzen, sagt Extremismusforscher Jakob Gul vom Institute for Strategic Dialogue.
Wenn da bestimmte Influencer 100.000 Follower haben, ist das wirklich ein privater Raum, ein Messenger? Das ist, denke ich, eine Diskussion, wo man nochmal genauer hinschauen muss.
Immerhin wollen viele Regierungen Telegram nicht komplett den Verschwörungstheoretikern überlassen und haben eigene offizielle Angebote gestartet.
Es gibt in Deutschland seit Anfang April den Corona-Infokanal des Bundesministeriums für Gesundheit. Der hat auch schon mehrere hunderttausend Follower, ist also sogar noch deutlich größer als die größten Kanäle, in denen Verschwörungstheorien und Falschinformationen zu Corona verbreitet werden.
Doch dass man damit tatsächlich auch die Leute erreicht, die den offiziellen Meldungen skeptisch gegenüberstehen, glaubt Gul nicht.
Stefan Römermann über die Rolle von Messenger-Diensten, zum Beispiel bei Anti-Corona-Regeldemos. Und wie geht es Journalisten in der Pandemie im Dauer-Homeoffice und ohne den gewohnten direkten Kollegenkontakt? Für unsere kleine Reihe haben wir auch den Journalisten und Autor Hajo Schumacher gefragt. Er lebt in Berlin, kommentiert regelmäßig das politische Geschehen. Er könne ganz gut allein arbeiten, sagt er, aber irgendwie...
Ja, ich habe mich zunächst gar nicht so doll verändern müssen, weil ich seit fast 20 Jahren im Homeoffice sitze, wenn ich draußen nicht rumspringe und das durchaus genieße. Ich kann ganz gut alleine arbeiten, habe mir auch so meine eigenen kleinen Routinen und Systeme zusammengebaut, mit denen ich mich selbst und meine Prokrastinationsneigungen überlisten kann. Nur im richtigen Homeoffice sind meine Frau und unser 15-jähriger Sohn dann häufig nicht da und das ist ein gewaltiger Unterschied. Ja, und da sind wir schon beim ersten Punkt. Ich dachte am Anfang, ach, ist das toll, jetzt habe ich mal richtig Zeit. Interessanterweise ist diese Zeit verflüchtigt sich einfach so. Das mag auch daran liegen, dass ich mal wieder mit einem meiner eigenen Manuskripte kämpfe und ich glaube immer, wie kann man sich nach 20 Büchern das immer noch einreden, dass es eigentlich viel schneller geht? Nein, es dauert seine Zeit und diese Zeit ist immer länger als die, die ich mir vornehme. Also insofern, ich renne der Zeit hinterher, in guten wie in schlechten Zeiten. Hinzu kommt auch, ich habe das therapeutische Podcasten entdeckt mit meiner Frau Suse Schumacher, Psychologin, Positivpsychologin, Kriseninterventionistin. Mache ich seit dem 13.03., also letztendlich von Anfang an, einen täglichen Podcast, Wir gegen Corona, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Und therapeutisch insofern, weil wir damit einen Halt haben. Wir haben also jeden Tag etwas zu tun.
Als der US-amerikanische Fernsehsender CNN vor etwas mehr als einem Jahr angekündigt hat, in Tschechien einen neuen Kanal aufzubauen, haben sich nicht nur dort viele die Augen gerieben. Denn ausgerechnet mit dem als etwas krawallig geltenden Privatsender Prima wird nun zusammengearbeitet als CNN Prima News. Dieser neue Kanal hat jetzt am 3. Mai seinen Betrieb aufgenommen und wenn es nach CNN geht, könnte das Modell, das wie ein Franchise-System funktioniert, auch in anderen Ländern Europas Schule machen.
Die Musik zu den Nachrichten haben 50 Musiker eines symphonischen Orchesters eingespielt, so heißt es stolz in der Selbstpräsentation des neuen tschechischen Fernsehkanals. Geplant war eigentlich eine Pressekonferenz, aber wegen der Kontaktbeschränkungen hat der Prager Privatsender Prima die Fragerunde ins Internet verlegt. Dort zählt ein Einspielfilm zunächst vor allem Rekorde auf. Ich begrüße Sie in einem der modernsten Nachrichtenstudios in Europa. Es ist zweigeschossig, 7 Meter hoch und 414 Quadratmeter groß. Damit ist es sogar eines der größten Studios der Welt. 24 Stunden am Tag sendet der neue Nachrichtenkanal. Dazu gibt es Plattformen im Internet und in sozialen Netzwerken. Eine Konkurrenz zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen, das auch einen reinen Nachrichtenkanal unterhält, sieht Marek Singer allerdings trotzdem nicht. Der Chef des Privatsenders Prima. Wie auch in anderen Ländern ist hier Luft für mehrere Nachrichtenplattformen. Wir möchten stärker im Mainstream verankert sein, aber auch visuell attraktiver. Wir vergleichen uns also nicht so stark mit dem tschechischen Fernsehen. Vor allem aber ist es die Allianz mit dem amerikanischen Nachrichtengiganten CNN, die auch überregional aufhorchen lässt. Warum arbeitet CNN ausgerechnet mit dem tschechischen Privatfernsehanbieter Prima zusammen? Marek Singer, der den Deal eingefädelt hat, gibt sich selbstbewusst. Es war eher umgekehrt. Prima hat sich CNN ausgewählt. Die Gelegenheit entstand vor 1,5 Jahren, als wir auf die Kooperationsmöglichkeit aufmerksam geworden sind. Also haben wir sie angesprochen und innerhalb weniger Monate haben wir uns auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Und Samson Dester, der stellvertretende Nachrichtenchef bei CNN, gibt sich in einem Einspiel Spielfilm, betont euphorisch.
CNN
Prima kommt nach Tschechien und niemand ist aufgeregter als eure Freunde hier bei CNN. Ihr seid jetzt Teil einer exklusiven Familie, zusammen mit vielen unserer anderen Branded Channels rund um den Globus.
You are now part of an exclusive family, along with many of our other branded channels across the globe.
Die Branded Channels, das ist eine Strategie von CNN, quasi im Franchise-Verfahren das eigene Know-how in Länder zu bringen, in denen nicht Englisch gesprochen wird. In Mitteleuropa ist Tschechien das erste Land mit einer CNN-Dependance. Am Anfang sorgte die Nachricht für Verwunderung, denn der Partnersender Prima war bislang vor allem für Boulevardnachrichten und Knalleffekte bekannt. Adam Černý, Vorsitzender des tschechischen Journalistenverbands: Es gab große Befürchtungen, dass sie sich in Richtung der sogenannten alternativen Rechten oder in Richtung Populismus profilieren würden, aber davon ist bislang noch nichts zu sehen. Inhaltlich sollen die Nachrichten dank opulenter Musik und Grafik ansprechen und leichter verständlich vermittelt werden als im Öffentlich-Rechtlichen. Das ist die Lesart, die man bei CNN Prima News hat. Rund 100 Journalisten hat der neue Sender von anderen Medien abgeworben. Auch deshalb wird das neue Angebot in der Branche genauestens beäugt. In Tschechien ist die Medienlandschaft weitgehend polarisiert zwischen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf der einen und jenen Printmedien auf der anderen Seite, die dem Premierminister und Milliardär Andrej Babiš gehören. CNN Prima News könnte frischen Wind in diese Verhältnisse bringen, urteilt Adam Černý. Wenn der Sender die journalistischen Standards einhält, kann er sicherlich die Konkurrenz erhöhen. Viele Journalisten sind derzeit unter wachsendem ökonomischen Druck, sodass sie den Eindruck haben, sie müssten zum Beispiel bei den Medien des Premierministers Babiš bleiben, wo viele auch versuchen, eine professionelle Arbeit abzuliefern, und haben keine Möglichkeiten, anderswohin zu wechseln. Das ist für Journalisten natürlich eine sehr ungünstige und demotivierende Situation. Was die inhaltlichen Schwerpunkte anbetrifft, will sich das Angebot von CNN Prima News nicht allzu weit von der Konkurrenz entfernen. Es werde jedenfalls nicht vor allem um Außenpolitik oder Weltnachrichten gehen, wie das CNN-Logo vielleicht nahelegen würde, sagt Eliška Čežovská, die Nachrichtendirektorin des neuen Senders. Wir sind vor allem für unsere tschechischen Zuschauer da und deshalb wird sich der Inhalt vor allem um uns hier in Tschechien drehen. In dem Moment, wo etwas Außergewöhnliches außerhalb unserer Grenzen geschieht, können wir aber auf das ganze Portfolio unserer CNN-Kollegen zurückgreifen. Nachrichten vom Muttersender CNN werden ins Tschechische übersetzt. Die große Gemeinsamkeit seien die journalistischen Standards. In aufwendigen Schulungen seien die Journalisten des neuen Senders mit der Arbeitsweise bei CNN vertraut gemacht worden. Sie soll ab jetzt auch in Tschechien angewendet werden. Die Frage, die sich Branchenexperten derzeit vor allem stellen, ist die nach dem wirtschaftlichen Erfolg. Der neue Sender ist werbefinanziert. Sein Start mitten in der Corona-Krise dürfte da zur besonderen Herausforderung werden.
Kilian Kirchgessner über den Start von CNN in Tschechien. Und die Infos zu diesem Thema und den anderen Medienberichten, die stellen wir auch nochmal ins Netz unter deutschlandfunk.de/mediasres. Und jetzt noch schnell ein Blick in die Schlagzeile von morgen.
Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Inga Graber, ich bin Redakteurin beim Ostfriesischen Kurier, einer Lokalzeitung in der Stadt Norden an der Nordseeküste. Und unsere Schlagzeile für morgen lautet: Dürre sorgt für Probleme. Es geht dabei um die aktuellen Sorgen der Landwirtschaft. Vor allen Dingen die trockenen Böden, nachdem wochenlang kein Regen gefallen ist, bereiten den Bauern Probleme. Aber auch eine gerade überstandene Mäuseplage hat Probleme verursacht. Jetzt fallen Gänse über die Felder her und auch die Corona-Krise sorgt für Absatzeinbußen. Also es gibt einiges zu tun in der Landwirtschaft.
Und damit geht Teil 1 des Kulturnachmittags zu Ende. Die Kollegin Monika Dietrich übernimmt aber gleich nach den Nachrichten zu Teil 2. Ich bin Kate Malaike, danke fürs Interesse und fürs Zuhören.